Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Was scheiße ist, bleibt scheiße, auch wenn es gut gemeint war. Wenn die Mutter zum Beispiel ungefragt die Wäsche macht, während sie zu Besuch ist und dann das Lieblingshemd nicht mehr weiß, sondern rosa ist, scheiße. Wenn die berühmte Badewanne von Boys geputzt wird und damit ein Kunstwerk zerstört, ja, dann ist das auch gut gemeint, aber scheiße und scheiße teuer. Wenn ein Forscher afrikanische Regierungen überzeugt, hunderte Elefanten zu töten, weil er die für die Verwüstung der Landschaft verantwortlich macht, sich dann aber rausstellt, sie sind es gar nicht, dann war das auch gut gemeint, aber scheiße für die Elefanten. Das sind so Facepalm-Momente, wo man sich die Hand vor die Stirn hauen will. Und solche Momente, die wird es einige geben in der 100 heute Abend. Kleine und große. Wolfgang Schiller ist hier im Studio, 100 Redakteur.
100 Hallo,
Paulus. Findet ja nicht nur hier in diesem digitalen Radio statt, sondern auch bei uns im Netz. Und da braucht man dann natürlich auch noch Bilder dazu. Und für dieses Thema war es nicht so einfach. Ne?
Da Bilder hatten wir so ein paar Facepalm-Momente. Großartiges Wort, das kannte ich noch nicht. Ja, wie bildet man gut gemeint? Ne? Also ja. Wir hatten da an Behindertenrampen gedacht, die irgendwo im Nirvana enden oder an Hauswänden, wo es nicht weitergeht oder keine Ahnung, an die Waschmaschine mit dem T-Shirt. Aber dann hatten wir da doch noch die rettende Eingebung, weil es gab ja im vorvergangenen Jahr, im Jahr 2012, das gut gemeint des Jahres aus dem spanischen Borja bei Saragossa, wo sich eine gläubige Frau eines Kirchenfreskos erbarmt hat und versucht hat, es zu retten. Den Jesus, der da dahin blättert und von der Wand verschwindet und selbst zum Pinsel gegriffen hat. Und am Ende war es dann eher ein kubistisches Kunstwerk als eines aus dem 19. Jahrhundert.
Das Bild auf deradiowissen.de?
Genau, das Bild ist jetzt auf unserer Seite. Man kann es nochmal anschauen. Es ist wirklich eine tragische Geschichte, weil diese Ecce Homo-Malerei sollte kurze Zeit darauf eigentlich tatsächlich professionell wieder hergestellt werden, weil die Enkelin des Künstlers hatte Geld gesammelt, um das Ding zu restaurieren und jetzt, ja.
Sieht es halt so aus,
wie es aussieht. Sah es schlecht aus, genau.
Welt verbessern, gut gemeint. Wir lernen Menschen kennen, die es gut gemeint, aber schlecht gemacht haben und Menschen, mit denen es jemand gut gemeint hat, der aber keine Hilfe war. Wir hören zum Beispiel von einer Familie, die einen Safari-Park kauft, um Tiere zu retten und leider scheitert.
Wir hören von einer Obdachlosen oder einer ehemals Obdachlosen hier aus Köln, die sich immer wieder über gut gemeinte Geschenke nicht gefreut hat, sondern gedacht, was mache ich eigentlich damit?
Und wir hören von einem Mann, der BP kaufen will und das meint er nicht nur gut, sondern sogar ernst. Das ist die 100 heute im Studio. Paulus Müller, schönen guten Tag.
Die Radio Wissen.
Unsere Welt ist voller Leid, gar keine Frage. Und wir alle holen uns jeden Tag unsere Portion Leid anderer ab. Im Radio, in der Zeitung, bei der Tagesschau, bei Facebook. Wir hören dann von Menschen, die leiden, von Tieren. Oder wir hören von der Umwelt, die unter uns Menschen leidet. Und mit all diesem Leid umgehen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Erste, verdrängen. Oder zweite, was tun. Und tun kann man viel. Zum Beispiel Bio und Fairtrade kaufen. Damit lässt sich immerhin schon mal das Gewissen ein bisschen beruhigen. Man kann spenden oder man kann selbst tätig werden. Die Hilfe in die Hand nehmen. Selber helfen. Und dazu hatte sich auch Familie Scheifinger aus Österreich entschieden. Und zwar nicht nur ein bisschen. Die Familie hat gleich einen Safari-Park gekauft und wollte ihn zur Auffangstation für gestrandete Wildtiere umbauen. Für gequälte Zirkus- und Labortiere. Ein riesiges, einzigartiges Projekt damals. Aber dieses Projekt geht schief. So richtig. Nail al-Saidi hat die Familie besucht und die Reste des Safari-Parks.
Also dieses Bild hat jetzt vor kurzem ein Freund von uns gemalt, nach einem Foto. Und das stellt Pablo dar, das Nashorn, das eine besondere Beziehung zu meinem Mann hatte.
Ich stehe im Wohnzimmer der Familie Scheifinger, einer Familie mit einem großen Herz für Tiere. Im Flur leben Fipsi und Jackie, die beiden Wellensittiche. Mira, ein Königspudel, folgt mir, als mich Bettina Scheifinger-Jaufer durch die Wohnung führt. Überall liegen hier Tierbücher rum, eine Lesebrille im Leopardenlook und das neueste Liebhaberstück, das hängt über dem Sofa. Ein großflächiges Gemälde von einem Breitmaulnashorn. Es erinnert die Hausherrin an die Zeit, als sie noch Safari-Parkbesitzerin war, zusammen mit ihrem Mann.
wenn mein Mann hingegangen ist und an die Pfosten geklopft hat und gerufen hat, Pablo, Pablo, dann kam Pablo angetänzelt mit seinen, ich weiß nicht, wie viel Tonnen der gewogen hat, ist er leichtfüßig angetänzelt gekommen, hat sich an den Zaun gelehnt und ließ sich unter den Achseln streicheln. Also dieser Panzer, diese harte Haut ist nur außen und unter den Achseln dort ist es ganz empfindlich und weich, wie eine Babyhaut.
Pablo sieht da ganz schön traurig aus. Warum dieser traurige Ausdruck?
Der traurige Ausdruck, weil er sein Zuhause verloren hat in Gensandorf.
Gensandorf. Das erste Mal habe ich diesen Namen ein paar Wochen vorher gehört, als mir Johanna von ihrer Jugendzeit erzählt hat. Johanna ist die Tochter von Bettina Scheifinger-Jaufer und eine befreundete Journalistin aus Österreich. Johanna war früher oft in Gensandorf, in dieser Ortschaft in der Nähe von Wien, weil ihre Mutter dort ihr komplettes Erbe auf den Kopf gehauen hat. Vor 15 Jahren hat sie dort in Gensandorf einen alten und ramschigen Safari-Park gekauft, zusammen mit ein paar Mitstreitern.
Wenn ich mir heute Fotos anschaue, das war schon heruntergekommen. Also das war schon irgendwie so, dass man sich eigentlich heute denken würde, wow, ich meine echt irgendwie grindig.
Ein richtig großer Tierpark war das damals, erzählt mir Johanna, mit Hunderten von Wildtieren. Löwen, Tiger, Elefanten, Affen, teilweise katastrophal untergebracht. Genau das wollte man ändern. Aus dem runtergekommenen Park sollte ein kleines Paradies für Tiere werden. Das war die Idee. Nur die neuen Safari-Parkbesitzer, allesamt Stadtmenschen aus Wien, hatten noch nie irgendetwas mit Speiseplänen für Raubkatzen zu tun oder der Frage, wie viel Auslauf braucht wohl ein Elefant. Die neuen Eigentümer kamen aus der Immobilienbranche, waren Architekten oder wie Johannas Mutter, Physiotherapeutin.
Die Mama hat Tiere gern gemocht. Jetzt gar nicht so, dass das ihr totaler Fetisch gewesen wäre, aber so ist sie einfach und das finde ich auch irgendwie gut, weil die so ein Mensch, die hat eine Idee und das macht sie dann. Also die ist ja so, das ziehe ich jetzt durch. Und deswegen war für mich auch sehr schnell normal, dass wir am Wochenende nach Gensandorf fahren, Gensi, wie sie es nennt.
Nach ein paar Jahren war Schluss mit Gensi. Ein großes Fiasko war das, als der Safari-Park pleite ging. Übrig geblieben sind nur noch ein paar Pfaue, die durch die Gegend irren sollen. Und jede Menge schräge Erinnerungen. Elefanten, die Asyl in einem Prunkschloss fanden, AIDS-Affen, die eine Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzten und ein mysteriöses Ziegensterben.
Irgendwann wurde da entweder das falsche Futter bestellt oder sie haben zu viel abgekriegt, ich weiß es nicht. Aber in diesem Sommer, als ich dort gearbeitet habe, da ist es mir kühl geworden in der Nacht. Und irgendwann ist dieses Futter ein paar Ziegen nicht gut bekommen und da ist wirklich ein paar Tage lang, jeden Tag in der Früh, sind ein bis zwei Ziegen leichenstarr planiert dort gelegen und die waren tot. Und dann haben wir diese Ziegen zu zweit aufgehoben und die waren dann so Bretter, also so, die waren ihre eigenen Särge schon. Dann haben wir eine Scheibtruhe geholt und die Ziegen quer draufgelegt und weggeführt, aber schnell, bevor die Besucher kamen.
Ich bin echt sehr gespannt, wie es aussieht heute. Ob da noch was rumsteht, woran man erkennen kann, dass das mal ein Safari-Park gewesen ist.
An einem Dezembertag fahre ich mit Johanna zur Safari-Park-Ruine. Zurück in die Gensi-Vergangenheit. Johannas Mutter wollte eigentlich mitkommen, bleibt aber mit einer Erkältung daheim in Wien.
Der Tierpark, den gab es schon sehr lange. Und der war eine Art Institution, wenn du auch in Österreich jemanden fragst, der so Ende 20 bis Ende 30 ist, der war ganz sicher irgendwann einmal in seinem Leben im Safari-Park Gensandorf.
Der Park wurde in den 70er Jahren auf dem niederösterreichischen Land gegründet, 30 Kilometer östlich von Wien. Zur slowakischen Grenze sind es nur wenige Kilometer. Von dort kamen früher viele Besucher, genauso wie aus Tschechien und Ungarn. Zu Hochzeiten gab es im Safari-Park pro Jahr eine 250.000 Besucher.
Das waren so ein bisschen geschlängelte, asphaltierte Wege, teils durch waldiges Gebiet und aber auch über Wiesen und ebene Flächen, wo dann eben in verschiedenen Sektionen die Tiere untergebracht waren. Und lustig war immer, wenn man von einem Teil in den anderen gewechselt ist und durch einen Checkpoint durch ist, dann hat man immer so einen Zettel in die Hand bekommen. Das war vor den Großkatzen-Raubtiergehegen, auf dem drauf gestanden ist, dass man die Fenster geschlossen halten soll und groß vermerkt Lebensgefahr. Und deswegen gibt es auch ein einziges ungarisches Wort, das ich beherrsche bis zum heutigen Tag. Eletveszeljes. Lebensgefahr auf Ungarisch.
Auf einem alten Teil des Geländes steht jetzt ein Abenteuerpark.
Erlebnispark Gernsandorf, das Abenteuer für jeden Park und darauf in Scherenschnitt, Optik, Bogenschützen, Leute auf Segways und Kletterer. Mal schauen, der Parkplatz ist wie damals.
Nur leider komplett leer. Es ist Winter und der neue Erlebnispark hat geschlossen. Wir probieren zum alten Eingang für den Safari-Park zu fahren. Vorbei an einem verwilderten Kassenhäuschen und einer vernagelten Holzhütte, dem alten Büro.
Wir stehen vor einem Kreisverkehr in der Mitte Gestrüpp. Ja, da war mal der Eingang.
Hier geht's erst einmal nicht weiter.
Naja, so wie andere Leute, ich weiß nicht, Hobbys haben, wie dass sie segeln gehen oder Bogenschießen oder Autos oder teure Uhren oder so, haben wir halt drei Elefanten gekauft, ja.
Ich sitze mit Mutter Bettina am großen Esstisch. Vor uns liegen die alten Akten vom Safari-Park und ein Stapel Bilder von alten Weggefährten und den Tieren. Sie wird mir ihre Geschichte vom Safari-Park Gernsandorf erzählen. Wie sie mehr oder weniger in die ganze Sache hineingestolpert ist, über die Familie ihres zweiten Mannes.
Was haben wir da noch? Das ist der jüngere Sohn, Sebastian, mit einem Elefanten. Und Sie sehen also doch die nahe Beziehung, wie er ganz vertraut mit dem Elefanten umgeht.
Sebastian ist einer der beiden Stiefsöhne, ein ehemaliger Biologiestudent. In den Semesterferien jobbt er im Wiener Zoo Schönbrunn. So erfolgreich und leidenschaftlich, dass er dort Ende der 90er Jahre als Tierpfleger einsteigt.
Er war wirklich ein hervorragender Elefantenpfleger, der also sehr gut mit den Dickhäutern umgehen konnte, ohne gewalttätig werden zu müssen oder sie irgendwie in einer ungebührlichen Art und Weise zu behandeln.
Auf der Arbeit erfährt der Stiefsohn schon bald, wie brutal manche Pfleger mit den Elefanten umgehen. Sie prügeln die Tiere, um sie gefügig zu machen. Er will solche Praktiken ändern. Zusammen mit seiner Familie überlegt er, wie man den Elefanten ein besseres Zuhause bieten kann. 800 Elefanten leben damals in Europa. Wilde Tiere, die in Zirkusmanegen und in Zoogehegen eigentlich nichts zu suchen haben.
Der Basti hat uns erzählt, dass es die Idee gibt, im Safari-Park Gernsandorf so eine Elefantenauffangstation zu machen. Also ein Areal, in dem Elefanten aufgenommen werden können, die entweder aus einem Zirkus kommen oder keine Möglichkeit haben, wirklich gut versorgt aufgenommen zu werden.
Eine Auffangstation für Elefanten. So etwas hat es in Europa noch nie gegeben. Die Idee finden Vater, Bruder und Stiefmutter großartig. Aber so etwas im Safari-Park Gernsandorf, in dieser heruntergekommenen Anlage mit dem schlechten Ruf, da wo im Winter schon einmal Tiger erfroren sind, weil man deren Stall nicht beheizt hat. Bettina Scheifinger-Jaufer erinnert sich mit Grauen an das alte Parkkonzept.
Ein guter Teil der Attraktionen war eben dieser Abenteuerpark mit so wilden Dingen wie so Turmspringen, die von, ich weiß nicht, wie viel zig Metern in ein winziges Becken springen oder eine Papageienshow, wo ein armer Papagei auf einem Tretroller fahren muss und irgendwelche Dinge tun muss, die ihm eigentlich gar nicht entsprechen. Und das war sozusagen das Konzept des Vorbesitzers. Das war so wie Zirkus, wie Rummelplatz und Show und die Tiere werden benutzt, um etwas Spannendes und Aufregendes zu zeigen.
Die Familie überlegt, einen Teil des alten Safari-Parks zu pachten, um es dort besser zu machen. Platz für die neue Auffangstation gibt es genug. Der alte Besitzer findet die Idee auch nicht schlecht. Sein Park hat noch keine Elefanten und die Tiere könnten neue Publikumsmagneten werden. Die Verhandlungen laufen gerade an. Da gibt es schon die erste Möglichkeit, drei Elefanten vor weiterem Unheil zu schützen.
Die kamen aus Frankreich von einer alten französischen Gräfin, die hatte diese drei Elefanten und die ist verstorben. Und dann wurden diese drei Elefanten auf dem Markt feilgeboten und ein Zirkus hätte sie haben wollen. Und wir haben sie ihm weggeschnappt.
$700.000 zahlt Bettina Scheifinger-Jaufer für die Elefantendame La Grande Maman. Umgerechnet 50.000 Euro. Das Geld nimmt sie vom Erbe der Großmutter. Die anderen beiden Tiere kaufen ihr Mann und Freunde der Familie.
Also ich muss natürlich schon gestehen, ich von mir aus hätte diese Initiative sicher nicht gemacht. Aber ich war irgendwo mitgehangen, mitgefangen. Ja. Ich hätte mich auch nicht mitfangen lassen müssen. Aber ich ließ mich mitfangen. Und es war ein Abenteuer. Ja. Und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Also die Elefanten waren einfach dann plötzlich da.
Drei Elefanten haben sie nun an der Backe. Aber noch keinen Ort, wo sie einmal leben sollten. Die Verhandlungen mit dem Safari-Park liefen immer noch. Weder ein Vertrag noch der Plan fürs Elefantengehege waren fertig. Oh mein Gott, was für Amateure, könnte man jetzt kopfschüttelnd denken. Ja, richtig, Amateure. Aber auch ganz schön ambitionierte, mit viel Kreativität und sehr guten Kontakten. Zum Beispiel zu einem feudalen Barockschloss. Die drei Elefanten finden dort erst einmal Unterschlupf im Pferdestall.
Der Basti hat dann die Betreuung dieser Elefanten übernommen und hat eigentlich monatelang mit den drei Elefanten dort in dem Barockstall gewohnt.
Die Verhandlungen mit dem alten Safari-Parkbesitzer schleppen sich immer noch mühsam dahin. Irgendwann fragt sich die Familie, warum sollten wir denn nur den Elefanten ein artgerechtes Heim schaffen? Warum denn nicht gleich allen Tieren etwas Gutes tun?
Und der älteste Sohn meines Mannes, der Oliver, hat dann eines Tages gemeint, naja, dann kaufen wir halt den Park.
»1999 tut sich die Familie mit fünf Freunden und gutwilligen Geschäftspartnern zusammen. Ein Wirtschaftsprüfer nickt den Plan ab. Gemeinsam pachten sie das Grundstück von der Gemeinde und kaufen den Park für ein paar Millionen Euro, inklusive einem Haufen alter Schulden. Aber egal, man ist optimistisch und voll motiviert. Die neuen Besitzer machen aus dem Park eine Non-Profit-Organisation und schreiben sich Tier- und Artenschutz auf die Fahne.
Zum Beispiel sind einmal Vogelstrauß-Junge beschlagnahmt worden vom Zoll und Gänserdorf hat sie aufgenommen und wir hatten einen Vogelstrauß-Herde ab dann. Genau für solche Dinge war das geplant, diesen Park zu betreiben. Eigentlich müsste jeder Staat so einen Park haben, müsste ihn eigentlich aus eigenen Mitteln betreiben, um genau eben diesen Problemen begegnen zu können. Was mache ich mit Tieren, die ich plötzlich in den Händen habe und wohin mit diesen Tieren? Und da muss ich einen Ort haben und das wäre Gänserndorf gewesen.
Bagger kommen angerollt, man baut neue artgerechte Gehege. Die neuen Safari-Parkherren sind mitten in ihrem Element, denn alle haben hauptberuflich mit Gebäuden zu tun. Einige sind Architekten, was auch ganz praktisch ist. Denn als erstes müssen neue Tierhäuser geplant und gebaut werden. Für die Elefanten und auch für die einzige Giraffe. Ihr alter Stall ist einfach zu klein.
Nur an einem Punkt war das Dach so hoch, dass sie aufrecht stehen konnte. In diesem Stall hat sie den ganzen Winter verbracht.
Kurze Zeit später können die Giraffe und die Elefanten in ihr neues Zuhause einziehen. Es läuft eine Zeit lang gut für die neuen Besitzer und ihre 60 Angestellten, zu denen übrigens auch die beiden Söhne der Familie Scheifinger zählen. Der eine Sohn macht die Geschäftsführung und der andere kümmert sich weiter um die Elefanten. Trotz der vielen neuen Aufgaben ist es eine aufregende Zeit für die gesamte Familie. Jedes Wochenende trifft man sich im eigenen Safari-Park. Mutter Bettina zeigt mir weitere Fotos und schwärmt von damals in Gensi.
Das ist mein 40. Geburtstag. Da saßen wir hier und haben gegessen und getrunken und haben die Tiere betrachtet. Sie stellen sich vor, sie sitzen hier und dann kommt die Giraffe und schaut herein und schaut, ob sie vielleicht von ihnen was zum Essen bekommen kann. Es war eine totale Idylle. Wenn man dort mitten unter den Tieren war, die so entspannt und zufrieden waren, dann war man auch mit sich und der Welt im Reinen.
Johanna und ich schaffen es doch noch auf die Safari-Park-Ruine. Über den alten Lieferanteneingang kommen wir auf einen Teil des alten Wirtschaftshofes. Die Sonne fällt auf strohgelbe Wiesen. Das Ganze hat schon etwas von einer Savannenlandschaft, denke ich. 70 Hektar soll das Parkgelände groß sein. Umgerechnet sind das fast 100 Fußballfelder. Durch die Kiefertannen können wir die alten Tierbehausungen sehen. Irgendwo zwischen Bäumen und künstlichen Hügeln liegt auch das Affenhaus, in dem immer noch Affen wohnen, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Und da gab es dann die Idee, ein Affenhaus zu bauen, um diesen Affen einen würdigen Lebensabend bereiten zu können. Das waren die berühmten AIDS-Affen.
Das Affenhaus. Es wird das letzte Kapitel für den Safari-Park.
Und zwar hat die Firma Baxter, das war ist eine Pharmafirma, die auch in der Nähe von Wien ansässig ist, und die waren im Besitz von einer Menge Affen, vor allem Schimpansen auch, aus der Forschung, die vor allem in Einzelhaltung gehalten waren, und die mussten diese Affen unterbringen.
Die Affen werden im Labor nicht mehr gebraucht und sollen in eine Art Ruhestand kommen. Dazu sucht die Firma eine passende Einrichtung.
Und die haben eben ausgeschrieben, wer diese Affen eben haben möchte. Und sie würden für die Errichtung eines entsprechenden Hauses aufkommen und für die Lebenshaltungskosten der Tiere bis zu ihrem Ableben.
Was für eine Chance, denken sich die Safari-Parkbesitzer. Den armen Affen einen würdigen Lebensabend schenken, das passt doch voll ins Konzept. Und für die Kosten kommt sogar die Pharmafirma auf. Es sollte das neue Herzstück des Safari-Parks werden. Die Affen sollen dort resozialisiert werden. Denn viele waren noch nie unter Artgenossen oder im Tageslicht. Manche sind mit HIV infiziert. Der Safari-Park Gensandorf bekommt den Zuschlag.
Was wir sicher unterschätzt haben, war der Investitionsbedarf, der an sich da war, um den laufenden Betrieb weiter in dem Maß aufrechtzuerhalten.
Die Safari-Park-Besitzer haben hehre Ziele und fordern das Glück heraus. Seitdem sie die Anlage gekauft haben, wurde kräftig investiert und der alte Schmuddelpark zu einem Vorzeigeprojekt umgebaut. Die Tiershows vergangener Tage sind aus dem Programm geflogen, genauso wie die Artistennummer der Acapulco-Springer. Stattdessen setzt man auf Schutzprogramme für die Tiere und auf Erwachsenenbildung.
Es war uns nicht bewusst, dass sehr viel Geld über Nebengeschäfte hereingehandelt wird. Nebengeschäfte, die wir eigentlich nicht wollten. Es gab zum Beispiel in dem Abenteuerpark gab es Spielautomaten. Und die haben wir ziemlich bald entsorgt.
Finanziell bewegt man sich auf dünnem Eis. Aber Optimismus und die hohen Ideale sind den Parkbetreibern wichtiger. Was sollte auch schiefgehen bei dem neuen Affenhaus, wenn doch der Pharmakonzern alle Kosten übernimmt? Frohen Mutes stürzt man sich wieder in die Arbeit. Die Architekten im Team entwerfen in ihrer Freizeit das komplexe Gebäude und besuchen für die Recherchen viele europäische Zoos. Die Pläne werden von der renommierten Schimpansenforscherin Jane Goodall abgesegnet, die eigens dafür anreist.
Dann wurde das fertiggestellt. Dann war Jane Goodall wieder da, war begeistert. Und hatten wir eigentlich eine gute Presse. Aber die finanziellen Probleme waren inzwischen schon massiv angewachsen und es hat eigentlich nicht lange gedauert, bis dann der Park das nicht mehr tragen konnte.
Am Ende geht alles schief, was schief gehen kann. Die Baukosten explodieren, die Pharmafirma deckelt die Zuwendungen. Wichtige Fördergelder kommen zu spät oder werden gar nicht erst gezahlt. Und obendrein hetzt auch noch die Boulevardpresse die Anwohner auf, gegen die sogenannten AIDS-Affen.
Das ist natürlich schon ein bitterer Stachel, ja.
2004 meldet der Safari-Park Gensandorf Konkurs an. 5 Jahre, nachdem man ihn übernommen hatte.
Das war in der Wintersaison und es wurde also dann im nächsten Frühjahr nicht mehr aufgesperrt.
Bettina Scheifinger-Jaufer war seitdem nie wieder dort.
So wirklich Abschied genommen haben wir eigentlich nicht. Wir waren gar nicht mehr berechtigt, dorthin zu gehen. Weil das gehörte uns nicht mehr und wir waren uns auch nicht sicher, ob die Personen, die noch dort arbeiten, ob die überhaupt uns noch sehen wollen, ob die nicht auch auf uns bitterböse sind.
65 Angestellte verlieren auf einen Schlag ihre Arbeit in Gensandorf. Auch die beiden Stiefsöhne. Sebastian, der ehemalige Tierpfleger, ist so gefrustet, dass er sogar seinen Beruf komplett aufgibt.
Dem war klar, dass nach der Geschichte mit dem Namen Scheifinger und Tieren in Österreich nichts mehr zu machen ist und er das Thema Tiere vergessen kann und das wäre sein Lebensthema gewesen. Er hat eine Schlosserlehre gemacht und ist jetzt Schlosser.
Die Pleite mit dem Safari-Park bringt viel Unheil in die Familie. Man weist sich gegenseitig die Schuld zu, die Söhne kehren dem Vater eine Zeit lang den Rücken und alle verlieren eine Menge Geld. Der Vater muss Privatinsolvenz anmelden und Bettina Scheifinger-Jaufer verliert ihr komplettes Erbe. Nicht nur das. 10 Jahre lang muss sie auch noch Schulden abzahlen.
Ich habe mir schon manchmal nachher gedacht, es wäre schon toll, wenn wir einfach ein paar Millionen Schilling hätten oder Euro hätten.
Und naja, ein paar Millionen Euro hätten wir nicht, aber ein paar 100.000 Euro hätten wir.
Aber andererseits, uns geht es auch so gut. Also.
Ja, und also ich muss sagen, ich habe halt dann schon einige Zeit noch gezittert, weil ich gedacht habe, es könnte passieren, dass ich sozusagen das hier, in dem ich hier wohne, dass ich das verliere. Ja. Und das ist aber Gott sei Dank nicht eingetreten.
In Gensandorf vergammelt die Anlage. Ich laufe mit Johanna durch eine heruntergekommene Baracke, die offen steht. Früher war sie wohl mal eine Werkstatt.
Es ist total verfallen. Wellblechdach, Betonwände, holzverschalte Fenster, die total kaputt sind, zerschlagene Scheiben und es liegt Gerümpel herum. Da war sicher lange niemand.
Auf einem Tisch entdecken wir alte Parkprospekte, eingeschweißt und wie niegelnagelneu. Zum ersten Mal sehe ich das alte Logo, ein stilisierter Elefantenkopf. Mit Elefanten fing damals ja alles an. In dem antiken Prospekt werden alle Tiere des Safari-Parks vorgestellt und beschrieben. Elefanten, Antilopen, Löwen und Kamele. Alle sind schon lange fort. Nur noch die Affen aus dem Baxter-Labor hausen immer noch in Gensandorf. Ein Gnadenhof hat sich der Tiere angenommen. Vom ganzen Rest finden Johanna und ich nur noch einen einzigen Farbtupfer im Gras.
Guckt da.
Eine Pfauenfeder! Oh Gott, das ist von einem Pfauen. Und hier waren tausende Pfauen immer. Die sind überall raufgesprungen und runtergesprungen und haben laut herumgekrächzt. Und diese Schreie werde ich nie vergessen.
Cool. Die nehme ich mit. Es ist dann eben der Masseverwalter eingesetzt worden. Der hat versucht, noch einen Käufer für den ganzen Park zu finden, was nicht geglückt ist. Und dann hat er angefangen, die Tiere einzeln zu verkaufen. Nach und nach. War natürlich furchtbar. Ja.
Nach dem Konkurs hat Johannas Mutter keinen Einfluss darauf, wohin die Tiere kommen. Sie werden Teil der Konkursmasse. Am Ende ist genau das passiert, was Bettina Scheifinger-Jaufer und ihre Mitstreiter die ganze Zeit eigentlich verhindern wollten.
Dass das Tier zu dem degradiert ist, was es rechtmäßig, was es juridisch ist, nämlich eine Sache.
Die paar hundert Wildtiere werden in ganz Europa verkauft. Die Elefanten kommen in einem guten Zoo in Spanien unter. Auch die Elefantenkuh La Grand Maman. Das erste Tier, das Bettina Scheifinger-Jaufer damals für den Safari-Park gekauft hat. Von den meisten Tieren weiß sie nicht, was aus ihnen geworden ist. Aber die Löwen, die hatten vielleicht das meiste Glück. Sie konnten vor ein paar Jahren mit ihrer ehemaligen Pflegerin nach Afrika auswandern.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Sie ging dann, nachdem der Verein Vier Pfoten in Südafrika ein Reservat gebaut hat für diese Löwen, ging sie mit diesen Löwen nach Afrika und sie lebt dort mit den Gensandorf-Löwen. Und dieses Reservat wurde auch erweitert und nimmt auch noch neue Löwen auf aus anderen Zoos oder Zirkussen oder Bereichen, wo Löwen einfach nicht mehr gebraucht werden sozusagen, die man aber auch nicht mehr in die Wildnis entlassen kann, weil ein Löwe, der nie gelernt hat zu jagen, der kommt um in der Wildnis, weil er sich nicht ernähren kann.
Ein bisschen Happy End tut der Geschichte um die Safari-Park-Pleite gut, denke ich. Was wohl aus den anderen Tieren geworden ist. Später, als ich wieder aus Wien zurück bin, recherchiere ich im Netz nach Pablo, dem Breitmaulnashorn. Tatsächlich, Pablo lebt immer noch. Aber nicht mehr in Ungarn, wie die Familie denkt. Er lebt jetzt seit einem knappen Jahr in einem tschechischen Zoo. Zusammen mit der Nashorndame Samba. Die zwei machen dort eine Art Senioren-WG, heißt es. Es gibt sogar ein paar Bilder von Pablos Ankunft in Tschechien. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann kann ich auf einem Foto sogar ein kleines Lächeln auf seinem Breitmaul entdecken.
Mama kauft einen Safari-Park und das geht leider ordentlich in die Hose. Nail al-Saidi hat uns die Geschichte des Traums von der Wildtier-Auffangstation in der Nähe von Wien erzählt. Der Radio Wissen hier, die 100. Gut gemeint, unser Thema. Wolfgang Schiller, 100 Redakteur, immer noch hier im Studio.
Als ich die Geschichte im letzten Jahr im Spätsommer zum ersten Mal gehört habe, als sie Nail mir erzählt hat, da dachte ich, mein Gott, was für Dilettanten, die armen Tiere. Dann hat er auch gleich die Geschichte erzählt von den Ziegen, die da irgendwie steif gefroren in der Früh.
Ja, ich finde ja allein schon gut, dass man erstmal drei Elefanten kauft und dann sich überlegt, wo man die hin tut.
Entsorgt werden mussten diese armen Tiere. Jetzt, nachdem Nail dort war und hingefahren ist, hat sich das Bild ein bisschen verändert. Also man muss eigentlich sagen, ich habe ja auch noch den Prospekt von diesem Gensandorf Safari Park. Das ist schon sehr gut und professionell eigentlich gemacht. Also jetzt vom Tierpflegerischen, glaube ich, war das gar nicht jetzt so.
Den Tieren ging es bestimmt besser, als dann die Besitzer gewechselt haben, ne? Wenn das vorher so eine Zirkusattraktionssache war und so.
Ja, die hatten ein riesen Gelände, riesen Auslauf. Also ich glaube, auf jeden Fall besser als in den meisten Zoos, wo die Elefanten irgendwie auf nicht mal einem Fußballfeld gehalten werden. Aber sie haben sich halt einfach finanziell total übernommen. Also insofern schon gut gemeint, aber eben nicht so, oh Gott, bitte lass die Finger davon, genau.
Sie haben Gutes gemacht, aber das nicht gut genug. Ja, die Geschichte, eine wirklich spannende Geschichte. Du hast ja vorhin auch schon mal das Bild angesprochen, was wir für diese Sendung im Netz gewählt haben. Das Fresko, was, sagen wir, sehr künstlerisch restauriert wurde.
Genau, das hat ja Karriere gemacht jetzt. Also das ist ja
nicht... Ja, das ist ein richtiges Meme, ne? Das muss man sagen.
Es ist ein Meme. Es ist eine Touristenattraktion und das gut gemeinte Kunstwerk, das angeblich zerstört ist, hat dem Ort Borja bei Saragossa einen totalen Touristenboom beschert. Ich habe vorhin noch einen Artikel gefunden, angeblich sind da inzwischen 150.000 Menschen in dieses kleine Städtchen da gepilgert, in diese Ortschaft, um dieses Bild zu sehen. Es gibt einen Künstlerwettbewerb, wo sich Künstler eine eigene Version dieses Ecce Homo-Bildes machen können. Und die Künstlerin Cecilia, die das so verunstaltet hat, die ist Mitglied der Jury und darf dann jetzt darüber entscheiden, wer diesen Preis bekommt. Also für die Region ist es ein super Gewinn.
Sie hat es gut gemeint, hat es schlecht gemacht, aber das wiederum hat dann doch Gutes gebracht.
Ein Segen für die Region, ein totaler Tourismusboom dort. Ja. Großartige Sache.
Gut gemeint, dem begegnet man ja öfter. Ne?
Vor allem beim Schenken. Ne?
Ja. Ich habe das so bei uns zu Hause. In der Nachbarschaft gibt es eine sehr alte Dame, 95 ist sie mittlerweile, ganz liebe Frau, und die will dann immer uns was schenken und auch unseren Kindern was schenken. Und dann hat sie immer vom Balkon so Kekse runtergeschmissen. Aber nicht irgendwie so ein kleines Ding mit Keksen, sondern direkt so eine riesen Kekspackung. Und das jeden dritten Tag oder so. Wir hatten irgendwann im Vorratsschrank 5 von den Dingern und ich habe mich nicht getraut, weil sie das so, ne, da traut man ja nicht, das zu sagen.
Ja,
das
klar.
Dann habe ich ihr irgendwann gesagt, hör mal, das ist super lieb, aber tut mir leid, so viel Kekse essen wir nicht, auch nicht gesund für die Kinder. Dann war sie mal eine Woche sehr eingeschnappt und jetzt gibt es immer Orangen.
Die schmeißt sie auch in den Garten oder wie?
Die schmeißt sie runter vom Balkon.
Okay, großartig. Ja, was die Leute einfach gut meinen. Manchmal ist es auch gut.
Guten Tag. Haben Sie vielleicht Interesse an einer Obdachlosenzeitung? Meistens huschen wir ja schnell vorbei, wenn wir den Satz hören. Manchmal geben wir vielleicht einen Euro an die Menschen, die die Zeitung verkaufen. Linda Rennings verkauft den Draußenseiter in Köln. Die Kölsche Linda nennt sie sich. Sie ist eben ein Kölsch-Mädchen und das hört man sofort. Sie ist 51 Jahre alt, hat 5 Jahre davon auf der Straße gelebt. Anna Kohn hat sich mit ihr unterhalten über ihre Geschichte und über gut gemeinte Hilfe.
Meistens bin ich hier in Köln-Mühlheim unterwegs oder vom Rewe oder so, manchmal in der Südstadt, aber eher weniger.
Linda Rennings verkauft auf der Straße den Draußenseiter, eine Obdachlosenzeitung in Köln.
Und wie sieht das aus? Ja, ich bin dann mit meinem großen Rucksack unterwegs. Da habe ich dann alles bei, was man so braucht. Insbesondere für meinen Hund natürlich, Decke, Näpfchen, Wasser, alles, was man so braucht den ganzen Tag. Und dann stellen wir uns vor den Rewe, ich packe dann alles aus. Ich habe schon ein Schild, was draufsteht, Draußenseiter, Straßenmagazin halt eben. Ne? Und was es kostet und so, dass es das einmal im Monat gibt. Ja, und dann stelle ich mich da hin und dann...
Sie erzählt das so, wie andere Leute erzählen, welche S-Bahn sie morgens zur Arbeit nehmen. Selbstbewusst, ohne Peinlichkeit. Sie ist klein, mit kurzen dunklen Haaren und sehr wachen braunen Augen. Sie raucht pausenlos und gestikuliert beim Erzählen die ganze Zeit mit ihrer Kippe herum. Und die Aschespitze wird immer länger dabei. Linda Rennings war 5 Jahre wohnungslos. Ein Jahr davon hat sie auf einem Friedhof in Köln-Dünnwald gelebt.
Ich war in einem ganz katastrophalen Zustand und habe dann ein Jahr bei Wind, Wetter, Schnee, Frost, ohne Decke, ohne Schlafsack wirklich komplett auf dem Friedhof zugebracht, ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne irgendwas und habe mich da durchgeschlagen.
Sie schläft auf einer Bank unter einem kleinen Dach. Abends versteckt sie sich im hinteren Teil des Friedhofs, damit sie dort eingeschlossen wird. Sie ist 1,60 groß. In der Zeit auf dem Friedhof magert sie auf 40 Kilo ab. Die meisten Friedhofsbesucher ignorieren sie komplett. Manchmal steckt ihr jemand ein paar Euro zu, davon kauft sie sich ein Brötchen. Die paar Euro sind gut. Anderes ist gut gemeint.
Es gab Leute, die haben mir am Friedhof einfach eine Reisetasche mit Klamotten hingestellt. Da habe ich gedacht, was soll's denn damit? Wohin damit? Überflüssig. Was soll ich damit? Ich bind mir doch nicht eine Reisetasche am Pucke und wandere damit den ganzen Tag in der Gegend rum. So ein Schwachsinn.
Das ist zu kurz gedacht. Oder ein Missverständnis. Der Obdachlose als Universalannehmer, der sich doch wohl über alles freuen muss, was man ihm gibt. Nicht nur auf dem Friedhof hat Linda Rennings schon einiges an wirklich wohlmeinender, aber einfach nicht so richtig effektiver Hilfe gesehen.
Ganz besonders im Dezember finden ja super Hilfsaktionen statt, ja. Und jeder möchte, erinnert sich plötzlich, es gibt Obdachlose, es ist kalt, es tut mal dem was Gutes. Alles rennt mit Kaffeekannen durch die Stadt und versorgt die mit Brötchen und mit Klamotten und keine Ahnung. Bloß man vergisst dabei, ein Obdachloser, der wirklich keinerlei Möglichkeit hat, einer Unterkunft, der hat weder einen Schrank noch einen Spind, der kann nichts unterstellen, der muss den ganzen Kram von morgens bis abends mitschleppen. Und ich glaube nicht, dass das einer prickelt finden, voll bepackt wie ein Esel den ganzen Tag durch die Stadt zu rennen.
Dezember ist Hochzeit für Barmherzigkeit, für den Gedanken daran, dass wir alle so viel haben und andere gar nichts. Diese saisonale Hilfe bringt aber herzlich wenig, wenn es dabei bleibt, sagt Linda Rennings.
Mein Prinzip ist, die gibt es ja nicht nur zu Weihnachten, die Obdachlosen, die gibt es das ganze Jahr über. Also ein Obdachloser, ich meine, okay, klar, ist es im Sommer angenehmer draußen zu schlafen, einwandfrei, natürlich. Aber auch während des Sommers braucht sein Hund Hundefutter oder er braucht eine Dusche oder dies oder das. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt die Obdachloseneinrichtungen, ja, aber ein Obdachloser, der muss auch gucken, wo nehme ich denn das Geld, ja, um die Dinge in der Einrichtung zu nutzen, weil das ist nicht kostenlos. Ich muss für eine Dusche bezahlen, ich muss, wenn ich Wäsche wasche, bezahlen, wenn ich esse, muss ich bezahlen, wenn ich einen Kaffee trinke, muss ich bezahlen. Das heißt, ein Obdachloser muss ja auch gucken, dass er seine Tagesstruktur so aufbaut, wann verdient er das Geld, um das und das und das nutzen zu können, was für andere selbstverständlich ist.
Eigentlich wäre die richtige Hilfe ganz einfach, meint sie. Fragen.
Also manchmal erlebe ich das auch im Straßenverkauf, dann kommen die Leute zu mir und fragen, möchten Sie einen Kaffee? Haben Sie Hunger? Finde ich okay, wenn die Leute das fragen, die bekommen auch eine Antwort. Und es ist tatsächlich so, wenn man dann in dem Moment tatsächlich Hunger hat, dann freut man sich ja auch, wenn man ein Brötchen kriegt oder so. Ist doch cool, ne? So. Oder möchten Sie Hundefutter? Kann ich Ihnen eine Dose Hundefutter geben oder so? Finde ich auch super, wenn die Leute fragen. Ich finde es nicht so toll, wenn die Leute einem einfach irgendwas aufdrücken, was man in dem Moment gar nicht gebrauchen kann.
Bevor sie obdachlos wird, hat Linda Rennings schon einiges durchgemacht. Sie wächst bei ihrer Oma auf. Ihre Mutter ist alkoholsüchtig. Linda macht eine Ausbildung zur Fleischerei-Fachverkäuferin, heiratet, erlebt eine Gewaltehe, heiratet ein zweites Mal, bekommt eine Tochter.
Ich hatte zwei Jobs, meine Tochter, und leider war das meine zweite Gewaltehe, die ich erleben musste. Und meine Tochter war sehr verhaltensauffällig und schwierig zu dem Zeitpunkt. Und ja, und dann krachte das irgendwie alles so über mich herein. Das habe ich also viele Jahre durchgezogen, das Programm. Und dann fing irgendwann an, mein Körper zu reagieren, meine Seele. Und ich bekam dann eine ganz schwere Lungenentzündung. Mit der war ich dann ein Jahr zu Hause bettlägerisch und wurde nicht. Und darüber hinaus habe ich dann meinen Job mehr oder weniger verloren. Ja, und dann krachte der Rest in der Familie ein bisschen so zusammen, was mir auch ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Langsam fasert der ganze Halt aus, den Linda Rennings bis dahin hatte. Sie verliert den Bezug zur Realität.
Schwerst psychisch krank war ich damals. Und ja, bin dann zwar noch zum Amt gegangen und habe geguckt, ob ich da was retten kann. Aber die haben das dann damals abgelehnt. Und ich war dann nachher so krank, dass ich mich nicht mehr um die Dinge kümmern konnte. Also nicht mehr mich um Anträge oder irgendwas. Und dann ist das so dahin getrödelt und dann kamen Mietschulden und irgendwann die Räumungsklage und dann war ich obdachlos.
10 Minuten hatte sie noch erzählt, sie um ein paar Sachen zusammenzupacken. Dann musste sie aus der Wohnung raus.
Das war es. Da kann man immer viel machen.
Während Linda Rennings auf dem Friedhof wohnt, sprechen die meisten Friedhofsbesucher nicht mit ihr. Sie wollen sie einfach weghaben. Ein Mann will aber tatsächlich helfen. Er bringt sie ins Café Auszeit, eine Beratungsstelle für wohnungslose Frauen in Köln. Der richtige Schritt. Sicherlich eine gute Tat. Denn hier beginnt Linda Rennings Weg zurück in so etwas wie ein geregeltes Leben. Von da ab schläft sie manchmal in obdachlosen Unterkünften. In einer Einrichtung erkennen die Leute, dass Linda Rennings an einer Psychose leidet. Sie wird vom Amtsarzt in die geschlossene Psychiatrie zwangseingewiesen. Das klingt erstmal hart, aber es scheint auch der richtige Weg bei jemandem mit so einer starken Psychose. Aber nach Rettung hört es sich überhaupt nicht an, wenn Linda Rennings jetzt darüber erzählt. Für sie war die Zeit in der Psychiatrie der Horror.
Man kommt nirgendwo hin, man ist komplett 24 Stunden eingesperrt, alles wird kontrolliert, man geht nicht mehr alleine aufs Klo, man geht nicht mehr alleine duschen, es wird kontrolliert, was man isst, wie viel man isst und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob das so unbedingt prickelnd ist.
Aber zumindest bekommt sie hier Medikamente und langsam auch wieder einen klaren Kopf. Als sie entlassen wird, lebt sie dann erstmal in einer Wohngruppe für Wohnungslose und psychisch kranke Frauen.
Aber das war auch nicht so prickelnd, weil man kann sich vorstellen, also ich meine, 5 Frauen, eine Toilette und so, das kann schon recht stressig sein und die anderen durch ihre psychische Erkrankungen auch sehr auffällig. Also es war eine sehr anstrengende Zeit und ich habe das auch nicht so gut ausgehalten. Ich bin auch immer wieder ausgebüxt und hat mich dann irgendwie anders durchgeschlagen.
Von den Behörden hat sie außerdem einen Betreuer vorgesetzt bekommen. Sie kann jetzt nicht mehr allein über ihr Leben bestimmen. Der Betreuer soll ihr helfen, ihr Leben zu meistern. Aber Linda Rennings fühlt sich bevormundet. Sie will ihre Entscheidungen selbst treffen. Sie setzt durch, dass sie ein neues Gutachten bekommt, sodass sie wieder allein leben kann. Sie sei schon immer sehr selbstständig gewesen, sagt sie. So sei sie erzogen worden.
Oh, Unterstützung hatte ich eigentlich keine großartig in meinem Leben. Nicht viel zumindest. Im Gegenteil. Und ich habe immer gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und musste eigentlich auch immer leisten, leisten, leisten. Und Unterstützung, ja gut, zeitweise hat man mal einen Bekannten, eine gute Freundin oder irgendwas, aber das meiste habe ich eigentlich alleine gebügelt in meinem Leben.
Mittlerweile wohnt Linda Rennings wieder in einer kleinen Wohnung, in einem semi-schönen Teil von Köln. Viele Engelsfiguren im Wohnzimmer, eine kleine Küche, Deko auf dem Fensterbrett. 3 Jahre wohnt sie hier schon. So richtig wohl fühlt sie sich nicht. Die Wohnung ist im 3. Stock und ihre Lunge ist kaputt von der Zeit auf der Straße. Nicht vom Rauchen, sagt sie.
Also auch jetzt ist es so, tatsächlich, obwohl ich jetzt schon 3 Jahre hier bin. Wenn ich den Clyde nicht hätte, wäre ich auch schon längst wieder auf Platte.
Clyde ist Lindas Hund. Er ist schwer krank und der Tierarzt meint, der Hund muss in der Wohnung leben. Clyde, eine Husky-Mischung, tickt erstmal aus, wenn Fremde in die Wohnung kommen. Er bellt und knurrt, aber dann bezieht er Position in seinem Körbchen. Er beschützt Linda Rennings. Sie sagt, Clyde ist meine Familie.
Mein Hund Clyde, der ist für mich die größte Hilfe und Unterstützung, weil er ganz viele Funktionen einnimmt, die ein Mensch so nicht leisten könnte, die er aber inne hat und auch komplett leistet. Und ich dadurch halt so viele Dinge besser hinbekomme.
Um den Alltag hinzubekommen, hilft ihr auch das Schreiben für den Draußenseiter, den sie auch verkauft. Eine Tagesstruktur sei ganz, ganz wichtig beim Schritt aus der Obdachlosigkeit heraus. In der Obdachlosenszene ist sie immer noch fest verwurzelt, obwohl sie jetzt seit 3 Jahren in einer Wohnung lebt. Sie findet die Menschen ehrlicher. Die lassen mich sein, wie ich will, sagt sie.
Das ist genau wie überall auch, Sympathie, Antipathie und so weiter. Aber wenn man sich ein bisschen kennt, also es ist schon so, dass wir untereinander, wenn wir uns sehen, schon fragen, hallo, wie geht's dir und so. Oder hast du Hundefutter, ich habe Hundefutter übrig, brauchst du was oder so, ja. Also da ist schon ein anderes Miteinander irgendwie. Oder man guckt auch schon ein bisschen mehr aufeinander. Oder wenn man weiß, derjenige hat da einen bestimmten Stammplatz, wo der immer ist und plötzlich ist der da nicht mehr, ja. Dass man schon ein bisschen aufeinander achtet. Und ich finde, in der Gesellschaft ist es leider oft so, dass jeder nur für sich so seinen Alltag bewältigt und brustelt und weniger auf den Rest so guckt. Ne?
Linda Rennings will sich für andere Obdachlose einsetzen, vor allem für wohnungslose Frauen. Sie hat einen Verein gegründet, HIK, Heimatlos in Köln. Bis jetzt ist der noch ganz am Anfang, aber Linda träumt davon, eine Begegnungsstätte zu schaffen, wo sich Wohnungslose und Menschen mit Wohnung treffen können. Denn wenn sie auf der Straße den Draußenseiter verkauft, dann scheint sie für viele Menschen einfach gar nicht zu existieren. Die gucken nicht mal hin, wer da sitzt. Für Linda Rennings ist das nicht okay. Aber nach 8 Jahren in der Obdachlosenszene ist das mittlerweile Alltag.
Ja, man gewöhnt sich an die Gleichgültigkeit der Gesellschaft. Ich sag ja, der Obdachlose kommt zum Schluss. Warum soll ich darüber wütend sein? Ich kann es nicht ändern, ne? Natürlich würde ich mir manchmal wünschen, dass einer stehen bleibt. Nicht nur, dass er mir einen Euro gibt, sondern vielleicht einfach mal fragt, wie geht's dir? Oder mir ein Lächeln schenkt. Kostet ja gar nichts. Kostet nicht mal Geld. Aber viele kriegen das noch nicht mal auf die Reihe. Für viele ist derjenige, der da sitzt, einfach nur ein Bettler.
Erst fragen. Dann helfen. Anna Kohn hat die kölsche Linda getroffen. Sie verkauft in Köln Obdachlosenzeitungen.
But we begin with frantic efforts underway right now to try to prevent an environmental nightmare along the US Gulf Coast. Here are the latest developments. An oil well ripped open when a drilling rig blew up and sank 50 miles off Louisiana is still gushing 42,000 gallons of crude oil per day.
Breaking News bei CNN. Wir erinnern uns, es war 2010. Die Ölplattform Deepwater Horizon vom Konzern BP. Es gab einen Blowout. 11 Arbeiter starben dabei und in der Folge flossen ungefähr 700 Millionen Liter Rohöl ins Meer. Eine riesige Umweltkatastrophe, von der sich Menschen und Natur bis heute nicht ganz erholt haben. Dem Konzern BP wird eine Reihe von wissentlichen Fehlern vorgeworfen, die zu dem Unglück geführt haben sollen. Und es war ja auch nicht die einzige Katastrophe in der Firmengeschichte. Nun könnte man sagen, mit so einer Firma will ich nichts zu tun haben. Ruppe Koselleck aus Münster sieht das ganz anders. Er will BP kaufen, ja. Aber er will nicht von den Milliardenumsätzen profitieren. Im Gegenteil, die Sache ist gut gemeint. Er will BP übernehmen, quasi von innen heraus bekämpfen. Feindliche Übernahme heißt die Aktion. Koselleck ist Künstler. Er macht Kunst aus Öl, das an den Stränden angeschwemmt wurde. Die verkauft er dann und von dem Geld kauft Koselleck BP-Aktien bis alles ihm gehört. Aber das dauert noch was in dem Tempo. Ungefähr 200 Jahre.
So ein Quatsch.
Quatsch ist ein hartes Wort. Aber Ruppe Koselleck ist hart im Nehmen. Seit vielen Jahren verteidigt er seinen Quatsch, beziehungsweise seine Kunst.
Wieso ist das Quatsch?
Ja, weil WP ein bisschen großer Konzern ist, oder?
Ja, genau, darum geht es auch.
Ja, ich hätte nichts dagegen.
Die Kunstaktion, die er hier am Strand von Wilhelmshaven erklärt, heißt feindliche Übernahme. Ruppe Koselleck will den Ölkonzern BP übernehmen und ihn dann zerschlagen.
Als Künstler arbeite ich so, dass ich Rohölbilder produziere. Und der Verkauf der Rohölbilder finanziert den Aktienankauf. Also ganz
so,
real.
So,
also
da wird sie dann als Aktionär ein bisschen mitsprachlicher. Ich meine, das finde ich immer ganz gut, wenn da so kleine Aktionäre ein bisschen mitmischen. Und
ja, aber es geht mir um die Übernahmen.
Ja, Übernahme, da müssen es aber schon ganz schön viele Bilder werden.
Ja gut, aber ich war jetzt in
ihrem
USA.
Alter schätze ich, dass sie es nicht mehr hinkriegen.
Das ist aber, sie nehmen mir jeden Mut.
Da stehen wir also an der Nordsee. Eine skeptische Unbekannte, Ruppe Koselleck und ich. Sie kaufen Kunst und ich BP. Das ist das Motto, das Ruppe der Frau zu erklären versucht.
Also ich war neulich in den Vereinigten Staaten, halt da bei der Deepwater Horizon-Katastrophe. Mhm. Und da ist natürlich Massivöl angeschwemmt.
Da hat sich viel zu malen.
Genau. Und dann entstehen eben auch entsprechend große Bilder zu anderen Preisen. Also das ist wirklich real.
Die kauft auch jemand?
Ja.
Ruppe Koselleck macht mit Öl, das er an Stränden auf der ganzen Welt findet, Kunst. Und die verkauft er. Mit den Einnahmen kauft er wiederum BP-Aktien, bis er die Aktienmehrheit hat und dann den Konzern zerschlagen kann. Das klingt kompliziert und irgendwie klug. Ein wenig Quatsch ist es auch.
Aber ich habe echt gedacht, jetzt rennt hier einer von BP rum und guckt, ob hier Ölreste sind und so.
Ruppe Koselleck ist so ein Typ, der immer mit Vornamen angeredet wird.
Ich heiße Ruprecht ursprünglich. Ich habe mal Fußball rechts außen gespielt und hieß dann Ruppe. Das blieb. Aber Ruppe war auch irgendwie ganz okay. Also man rumpelt, kommt irgendwo an, man hackt, wenn es sein muss. Ruprecht ist natürlich auch ein schöner Name.
Ruppe und ich sind noch vor Sonnenaufgang von Münster aus an die Nordsee gefahren, um dort die Ölreste zu suchen, mit denen er malt.
Wir sind Öl. Von Fuß bis zum Kopf. Vom Medikament bis zum Treibstoff. Von den Jeans bis zum Kopfhörer. Daraus ist Öl und daraus sind wir. Also wir sind im Moment fast in einer Symbiose zum Öl. Wir versuchen uns davon zu lösen und das ist auch die Zukunftsaufgabe.
Von außen betrachtet sehen wir so aus. Ein glatzköpfiger Mann, Mitte 40, der eine grüne Jacke mit dem BP-Logo trägt, der auf den Strand starrt und manchmal etwas aufhebt. Neben Ruppe stehe ich, ein Mann mit Kopfhörer und Mikrofon, der aufnimmt, wie sich der Glatzkopf bückt und wieder aufrichtet.
Glaubst du, die Leute hier,
ja.
Die interessiert das?
Nee, im Moment nicht. Wenn es mehr wäre, würde es sie interessieren. Dann würden sie sich auch beschweren oder die Kurtaxe nicht bezahlen wollen. Aber bisher würde ich sagen, im Alltag interessiert das nicht.
Warum musst du quasi versuchen, den Konzern zu übernehmen? Warum reicht es nicht einfach, eine Demo gegen BP zu machen?
Ja, weil eine Demo vergeht, ein Kunstwerk nicht.
Es gibt viele Künstler, deren Aktionen und Performances politisch sind. Die Yes-Men, die sich als Vertreter der WTO verkleiden und auf Konferenzen die Auflösung eben dieser Welthandelsorganisation verkünden. Oder das Zentrum für politische Schönheit, deren Aktivisten inszenieren, dass das Bundesfamilienministerium tatsächlich syrische Kinder rettet.
So, ich mach den nächsten schnell.
Und es gibt Ruppe Koselleck, der BP mit Ölmalerei übernehmen will.
Das heißt, ich habe eine Maschine aufgebaut, das ist eine Buttonmaschine. Und das funktioniert so, dass ich einen Dollarschein nehme und diese Dollarscheine wandle ich in einen Petrodollar.
Monate vor dem Ausflug an die Nordsee besuche ich Ruppe in seinem kleinen Büro in Münster. An den Wänden hängen ölschwarze Gemälde, in den Aquarien blubbert grünliches Wasser aus verschiedenen Hafenbecken. Auch das ist Kunst, doch dazu später.
Also ich habe hier einen George Washington, den man sieht, also eine 1-Dollar-Note nehme ich jetzt. Und der George Washington wird beschmiert mit Öl. Ich habe hier Öl aus, jetzt muss ich gucken, das ist Alabama. Also von der Deepwater Horizon-Katastrophe in dem Fall. Und ich nehme das Öl und schmiere es jetzt direkt auf den Geldschein drauf.
Verliere ich hier gerade meine journalistische Unabhängigkeit? Irgendwie werde ich in dem Moment, als mir Ruppe den Button mit dem ölverschmierten Porträt von George Washington überreicht, Teil des großen Projekts Wir gegen BP.
Was passiert jetzt?
In dem Feld 9 auf Seite 4755 ist dann dein Platz. Und dann trägst du dich mit Datum ein.
Heute haben wir den
6.1. Genau, dann den Rest kann ich auch eintragen. Einfach noch unterschreiben am Ende.
Mittlerweile hat Ruppe 3.496 BP-Aktien. Insgesamt gibt es 20,5 Milliarden BP-Aktien. Geht die Übernahme in diesem Tempo weiter, wird Ruppe in rund 280 Jahren Mehrheitseigner von BP sein, sagt er. Rechnet man mögliche Dividenden mit ein, könnte das sogar hinkommen. Aber Ruppe sagt selbst, rechnen ist nicht so seine Stärke.
Ziel ist es, einen Konzern mit seinen eigenen Mitteln, dem rohen Öl selbst, zu schlagen. Das heißt, es wird festgeschrieben, dass es zu der Grundabsicht dieser Arbeit gehört, eben den Gegner auch zur Strecke zu bringen. Nach großzügigen Entschädigungsleistungen gegen verschiedene Opfer. So, das wird gestempelt.
Das Motto, was hier ganz oben drauf steht, ist
feindliche Übernahme von BP. Weil der Petrodollar ist natürlich jetzt ein Kunstwerk von mir. Eine echte Rohölmalerei auf kleiner Fläche. Das wird halt jetzt genau nachgewiesen, wo es herkommt. Crude Oil of Alabama. Und dann ist das ein George Washington.
Der Dollar ist auch echt.
Der Dollar ist natürlich echt.
Klar, der Dollar ist echt. Homöopathisch-deflationärer Akt. So nennt Ruppe es, wenn er mit der Buttonmaschine der internationalen Finanzwelt mal wieder einen Dollarschein entzieht. Aber zurück zum Öl.
Es fängt an mit Norderney aus dem Jahr 2011. Dann gibt es aber auch zum Beispiel so eins von dem Prestigeöl.
In seinem Büro lagert Ruppe das Öl, das er an Stränden auf der ganzen Welt gefunden hat. Zum Beispiel vom Untergang der Prestige.
Das ist ein Tanker, der ist untergegangen zwischen Spanien und Frankreich. In dem Fall ist es spanisches Prestigeöl. Und man kann das auch ganz gut riechen.
Ja, das riecht sehr nach Tankstelle.
Es riecht ein bisschen nach Tankstelle, das ist aber richtig Rohöl. Also richtig ein Tanker in der Mitte zerbrochen. Herrliches Bild, der ganze Strand schwarz. Katastrophe. Also wenn man will, bin ich ja auch Katastrophengewinner.
Als 2010 die Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko versank, bekam Ruppes Arbeit eine ganz neue Bedeutung.
Da ist jemand, der kämpft gegen BP und das war sehr romantisch dann auf einmal. Und das hat ja auch etwas Romantisches, alleine am Strand lang zu laufen, Öl zu suchen, Öl zu finden und mit diesem Öl als so ein David gegen den Goliath zu kämpfen.
David gegen Goliath, Robin Hood, der den Reichen nimmt und den Armen gibt. Das ist ja alles ganz schön, aber
Ruppe ist nicht Robin Hood.
Ruppe ist Realist. Und deswegen geht nur die Hälfte von dem Geld, das er mit der BP-Aktion verdient, in die Aktien.
Ja, natürlich. Also wenn das Geld nicht da ist, ich habe zwei Kinder, also Leben ist Leben. Also ich arbeite natürlich auch, um Geld zu verdienen. Und ich kann auch auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten.
Deswegen hat Ruppe auch einen Plan B. Falls das mit der Kunst nicht klappt, wird er Lehrer. Fächerkombination Kunst und Politik.
Ich versuche nur, von Kunst zu leben. Aber es ist schlimm, wenn Künstler wirklich an dieser Existenzminimumgrenze schrappen, ohne Alternativen zu haben. Deswegen habe ich auch mit 40 habe ich mein Staatsexamen gemacht.
Ruppe sagt, Kunst muss frei vom Markt sein. Und deshalb ist er auch ganz froh, dass er nicht darauf angewiesen ist, nur davon zu leben, dass er BP übernehmen will. Neben anderen Kunstprojekten arbeitet er als Dozent an verschiedenen Kunsthochschulen.
Weil wenn ich nur von Kunst leben müsste, dann würde ich Öko-Kitsch machen. Wenn ich eine Bestellfunktion hat im Internet, die permanent durchläuft, also wenn ich praktisch diese Strategien zu so einer glatten Oberfläche machen würde. Und mir geht es um die gebrochene Oberfläche. Also wenn etwas eindeutig ist, dann ist es das Gleiche wie der Konzern selbst.
Dear ladies and gentlemen, I work as an editor for D-Radio Wissen.
Apropos, was sagt eigentlich BP zu der ganzen Sache? Ich schreibe der Pressestelle in London eine Mail.
Kozelik, a German artist who claims to take over BP by painting with crude oil.
Ungefähr eine Viertelstunde später habe ich eine Antwort.
Daniel, we have no comment on this.
Also richtig besorgt scheinen die Leute von BP nicht zu sein. Eher genervt. Vielleicht habe ich auch einfach nicht den richtigen Ton getroffen. Vielleicht ist es ihnen auch egal. Aber zurück zur Ruppe.
Und das ist jetzt Hafenwasser aus Kiel? Da bin ich ins Hafenbecken reingesprungen und habe im Container dann Wasser rausgenommen, weil in Hafenwasser gedeiht ein Bakterium und das heißt Alcanivorax borkumensis und das ist halt ein Ölfresser.
In Ruppes Büro in Münster stehen 8 ehemalige Aquarien, in denen brackiges Hafenwasser dümpelt. In denen soll dieses ölfressende Bakterium leben.
Von der Golfregion bis nach Alaska, überall gibt es dieses Bakterium. Und der Job von dem Bakterium ist es, Öl abzubauen. Also ich meine, die leben davon.
Es hätte mich in diesem Moment nicht gewundert, wenn Ruppe sich umgedreht und gesagt hätte, nimm's nicht so ernst. Es ist alles nur ein großer Scherz. Aber er zieht das einfach durch.
Oh, da ist es. Also ich habe so Abfüllungen von diesem Bakteriumwasser. Dann kann ich das so aufpumpen. Und anschließend kann ich damit Bilder besprühen. Das sind jetzt Rohölbilder. Und dieses Bakterium sorgt jetzt dafür, dass sich das Rohölbild verändert. Theoretisch baut es irgendwann das Öl ab. Irgendwann hast du wieder eine weiße Leinwand.
Einige Monate später sitze ich frühmorgens mit Ruppe im Auto und fahre an die Nordsee. Auf der Suche nach Alcanivorax borkumensis, nach Öl. Und auch, weil ich neugierig bin, wie Ruppe all das, worüber wir in seinem Büro geredet haben, umsetzt.
Wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Hoogsiel. Die Sonne geht auf, wir haben 6.41 Uhr. Wir suchen gerade Rohöl an der Küste. Also noch nicht, noch sind wir im Auto.
Gibt es hier viel Öl?
Das kann ich nicht wissen. Also wir fahren auf reinen Verdacht. Also Öl ist überall an den Küsten zu finden.
Der Ausflug an die Küste verläuft so. Wir treffen die skeptische Frau am Strand.
Das ist so ein Quatsch.
Wir finden Ölreste und untersuchen sie, als wir wieder im Auto sitzen.
Also ich habe jetzt so eine Art gesteinsähnlichen Brocken gefunden, der aber dann doch von der Farbe so aussieht, als ob es eine Ölstruktur enthält. Oder
um herauszufinden, ob es wirklich Öl ist, zündet Ruppe den Brocken einfach an.
Und jetzt merkt man, es knistert auch gleich so ein bisschen. Und dieses Knistern, das ist Öl. Damit könnte man jetzt malen.
Ansonsten, wir essen Backfisch, baden die Füße im Meer, rauchen und reden unter einer Pipeline. Schließlich kommt in Wilhelmshaven ein Teil des Öls an, das in Deutschland verbraucht wird.
Im Moment wird ein Schiff gelöscht. Das geht direkt in eine Pipeline und von hier aus geht es nach Hamburg oder nach Köln. Köln-Wesseling, genau. Das heißt, die Pipeline geht von hier aus ungefähr 400 Meter ins Meer rein. Und der 365 Meter lange Tanker, der wird halt gerade irgendwie, wie man auch im Hintergrund hört, entladen.
Am frühen Nachmittag streuen wir am Hafen von Wilhelmshaven herum. Ruppe will hier Wasser sammeln für das Bakterium-frisst-Öl-Projekt. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns benehmen wie Teenager, die gerade irgendwas aushacken.
Ja, ja. Moin, moin.
Hallo, BP ist da?
Ja.
Das scheint auch der Hafenmeister zu denken, noch so ein skeptischer Unbekannter.
Wir machen hier auf den Hafengewässern ist immer so ein Film drüber.
Ja.
Und da sind so Ölspuren mit bei. Und in den Ölspuren existiert ein Bakterium, das ist Alcanivorax borkumensis. Und das frisst Öl.
Ne, ehrlich jetzt?
Ja, das ist kein Scherz. Und dieses Öl, ich züchte dieses Bakterium. Mhm. Und ich brauche das aus künstlerischen Gründen, weil ich so...
Was mich überrascht, am Anfang finden die Leute Rupps Projekt immer nur schräg. Und nach ein paar Sätzen sind sie fast schon überzeugt.
Da sind Sie eigentlich Künstler.
Genau. Wenn Sie Internet haben, können Sie unter Takeover BP kommen. Können Sie nachgucken. Da ist die Arbeit immer vorgestellt.
Haben Sie nicht eine Kärtchen oder so? Künstler haben immer ein Kärtchen.
Künstler immer, aber jetzt bei der Arbeit? Ich habe keine Karte dabei, das ist ja ganz schlecht.
Warte, kann ich mir nicht merken. Also
Takeover BP.com.
Takeover
BP.com.
Als wir gegen Abend wieder zurückfahren, bin ich müde und etwas enttäuscht. Den Kampf gegen BP hatte ich mir anders vorgestellt, irgendwie eindeutiger. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir mit dem Auto in die Nordsee fahren, Öl verbrauchen, um Öl zu finden, um die Ölindustrie anzuklagen. Ist das nicht ein Widerspruch?
Zwischen wem? Zwischen dir und mir? Zwischen der Tankstelle und mir?
Nein, zwischen der Idee, Rohöl abzulehnen und gleichzeitig sein Auto damit zu betanken.
Okay, das ist der offensichtlichste Widerspruch. Hier endet die Reise von der Pipeline bis zur Tankstelle. Die Füllung des Tanks, der uns dahin gebracht hat. Wir sind Erdöl. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... Tanken generell ablehne. Ich will ein Auto haben, was einfach mit Luft fährt. Das ist natürlich schöner.
Hast du dann ein schlechtes Gewissen, wenn du tankst?
Also wenn du mich jetzt noch dreimal das gleiche fragst, dann habe ich ein schlechtes Gewissen.
Vielleicht ist es so. Ruppe ist nur einfach der Typ, in der die Leute darauf aufmerksam macht, dass es ein Problem mit dem Öl gibt. Und ich würde mir nur sehr wünschen, dass es jemanden gäbe, der wirklich BP aufkaufen kann. Oder Shell. Dass es so einen Robin Hood wirklich gibt.
200 Jahre oder so, dann hat er es geschafft. Ruppe Koselleck, Daniel Stender hat ihn getroffen, den Mann, der die feindliche Übernahme von BP plant. 100 hier, gut gemeint unser Thema. Und ich meine jetzt auch mal gut, Schließlich ist es gleich 8. Danke an Nal Al-Saidi, der die Geschichte vom gut gemeinten Kauf des Safari-Parks bei Wien erzählt hat. Danke an Anna Kohn, die die kölsche Linda getroffen hat, die in Köln eine Obdachlosenzeitung verkauft und sagt, fragt doch mal, bevor ihr einfach so helft. An Daniel Stender, der mit Ruppe Koselleck auf Ölsuche gegangen ist. Der Mann plant als Kunstobjekt die feindliche Übernahme vom Ölkonzern BP. Danke auch an Andreas Räder in der Technik, Konstantin Zurawski online und an Wolfgang Schiller in der Redaktion. Ich bin Paulus Müller und das hier, das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Ziel ist es, einen Konzern mit seinen eigenen Mitteln, dem rohen Öl selbst, zu schlagen.
Als ich mit Ruppe Koselleck an die Nordsee gefahren bin, nach Wilhelmshaven, da hatten wir ja eine Begegnung mit dem Hafenmeister im Hafen von Wilhelmshaven. Und das war eine sehr skurrile Situation, weil wir irgendwie ja dieses Hafenwasser da herausfischen wollten, in dem sich dieses Bakterium befindet, das Öl frisst. Und das Ganze war so ein sehr abstraktes Konzept und es ist natürlich auch schwierig, es ist irgendwie eher so Konzeptkunst und eine Performance und nicht so ganz direkt. Aber das Gute war, dass dieser Hafenmeister, der war auch selbst Künstler.
Ich male auch. Okay. Bin aber nur so ein,
ja, wie zum Beispiel den Leuchtturm da oder sowas. Ne? Ich bin Marinemaler.
Allerdings, er macht sehr konkrete Kunst und macht eher so, malt Möwen und Leuchttürme und sowas. Aber auch schön.
Ja, es gab Leute, die haben mir am Friedhof einfach eine Reisetasche mit Klamotten hingestellt. Da habe ich gedacht, was soll's denn damit? Wohin damit? Überflüssig. Wozu ich damit? Ich bind mir doch nicht eine Reisetasche am Pucke und wandere damit den ganzen Tag in der Gegend rum. So ein Schwachsinn.
Als ich Linda Rennings in ihrer Wohnung besucht habe, hat sie mir schon vorher gesagt, dass ihr Hund ein bisschen komisch reagiert, wenn Fremde in die Wohnung kommen. Und ich meinte so, ja, kein Problem. Ich mag Hunde eigentlich, das passt schon. Und meinte sie so, ja, aber der ist wirklich ein bisschen speziell. Und der wurde dann auch erstmal ausgeführt, als ich in die Wohnung kam. Da hatten wir noch keine Begegnung, aber später kam der Hund wieder und ich saß wirklich auf meinem Stuhl auf der äußersten Kante. Der Hund stand 10 Zentimeter entfernt von mir, fletschte die Zähne, hat geknurrt, gebellt. Und ich muss auch sagen, es war so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, ah ja, jetzt ist also der Moment, wo du bei einem Interview von einem Hund angefallen wirst. Ist aber überhaupt nichts passiert. Linda Rennings hat den dann auch am Halsband genommen und weggezogen und ich bin dann wieder gut aus der Wohnung rausgekommen.
Naja, so wie andere Leute, ich weiß nicht, Hobbys haben, wie dass sie segeln gehen oder Bogenschießen oder Autos oder teure Uhren oder so, haben wir halt 3 Elefanten gekauft, ja.
Johanna hat schon auf zigtausend Partys von ihrer Vergangenheit erzählt, von dem Safari-Park, den ihre Mama mal gekauft hat. Aber im Radio hat sie noch nie davon erzählt. Und das ist total skurril, denn Johanna ist auch Radiojournalistin in Österreich. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, boah, ey, Johanna, was du da weißt oder was du erlebt hast, da können wir ein Buch machen oder vielleicht sogar auch einen Film drehen.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.